Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und achte auch auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er allein an sich selbst den Ruhm haben und nicht an einem anderen. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer sich aber auf den Geist verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, am meisten aber an den Glaubensgenossen. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. Alle, die nach menschlichen Maßstäben gut angesehen sein wollen, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich euretwegen rühmen können. Es liegt mir aber fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gelten weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Entscheidend ist die neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Regel vorwärts gehen, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten, dass Gott uns dieses Wort auch verständlich macht und es uns auf die Herzen schreibt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Danke, dass es kein altes Wort ist, das starr ist und für unsere Zeit nichts mehr zu sagen hat, sondern ein lebendiges Wort, das heute noch Relevanz hat. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dieses Wort nun so zu verstehen, dass es in unserem Leben einen Unterschied bewirkt. Das widmet dich in Jesu Namen. Amen. Nachdem es letzte Woche um die Frage ging, wie wird man ein besserer Mensch? Und ich weiß nicht, wie es jetzt in eurer Wohnung aussieht, aber ich gehe davon aus, dass überall alte Esel herumliegen, dann geht es heute um die Frage, wie werden wir eine bessere Gemeinschaft? Dass wir ein besseres gesellschaftliches Miteinander dringend brauchen, daran herrscht kein Zweifel. Wir haben es in den Fürbitten schon anklingen gehört. Wir sehen es, wenn wir in die Gesellschaft schauen. Aber worauf sollen wir setzen? Sollen wir unsere Hoffnung auf den Einzelnen setzen, dass er schon von sich aus das Gute wählen wird? Ich glaube, hier herrscht in unserer Zeit ziemlich viel Pessimismus und auch nicht ganz unbegründet. Einzelne können manipuliert werden. Und auch ohne diese Manipulation wählt der Einzelne nicht unbedingt von sich aus das Gute. Also wie ist das? Und dann umgekehrt, sollen wir unsere Hoffnung auf Institutionen setzen? Das ist der Gegenpol, wenn man so will. Ein Staat, der mit immer neuen Gesetzen das Gute erreichen und erzwingen will. Der wohlmeinend in Wohn- und Schlaf- und Kinderzimmer hineinregiert. Und ich denke, geschichtlich betrachtet muss man vorsichtig mit diesem Ansatz umgehen, dass man Freiheit für Gutes eintauscht, hat schnell ernste Konsequenzen. Wer entscheidet, was gut ist? Und die gleiche Skepsis gilt natürlich auch gegenüber anderen Institutionen, Internetriesen, Social Media, Influencern, die uns online guten Rat umsonst anbieten, völlig unvoreingenommen, ohne jeden Hintergedanken, versteht sich. Auch hier besteht Grund zur Skepsis. Was mit diesen Ansätzen und diesen Gegenpolen und allem dazwischen nicht stimmt, versteht man schnell, wenn man zurück zu den Ursprüngen der menschlichen Gesellschaft geht. Am Anfang der Bibel sehen wir eine Art ideale Urgesellschaft. Die ersten Menschen genießen nicht nur wunderbare Gemeinschaft miteinander, sondern auch mit Gott. Alles in Ordnung. Der Grund, warum wir uns überhaupt Gedanken über eine bessere Gesellschaft machen müssen, ist der, dass die Menschheit diesen ursprünglichen Zustand verloren hat. Die Menschheit ließ sich zur Rebellion gegen Gott verführen. Das ist es, was die Bibel als Sünde beschreibt. Und jeder Mensch wird hineingeboren in eine Menschheit, die gegen Gott geputscht hat. Wir alle wachsen darin auf, wir werden darin erzogen. Ja, das menschliche Herz mit seinen Lieben ist eingenommen von dieser Rebellion gegen den guten Gott der Liebe, die sagt, ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist. Ich weiß besser, was gut für diese Welt ist. Ich weiß, wie man eine bessere Gesellschaft formt. In dieser Rebellion lieben wir es, selbst in Kontrolle zu sein. Wir begehren Dinge, die uns nicht gehören. Wir wollen Dinge erzwingen, manipulieren, die wir nicht manipulieren können. Jede menschliche Gemeinschaft, Gesellschaft ist zu einem bestimmten Maß in Unordnung, weil kein Mensch im Einklang mit Gottes Ordnung steht oder lebt. Das heißt, der Grund, warum wir eine bessere Gesellschaft brauchen und suchen, ist zuallererst der Einzelne. Bin ich, mein Herz, mein Wille, mein Verstand sind auf der falschen Seite, stecken fest in der Rebellion gegen Gott. Und das erklärt, warum auch so viele tausend Jahre später gute Gemeinschaft Mangelware ist. An der Menschheit hat sich nichts geändert seitdem. Nun, die gute Nachricht der Bibel lautet, dass Gott uns trotz unserer Rebellion aus unserer Rebellion retten möchte. Wenn du an Gottes Sohn Jesus glaubst, wenn du ihn als Erlöser und Herrn annimmst, dann sagst du, Gott, du sollst mein Leben bestimmen. Die Rebellion ist zu Ende. Am Kreuz hat Jesus dich nicht nur von den Konsequenzen deiner Rebellion befreit, er nahm deine Schuld auf sich und zahlte für sie am Kreuz, er hat dich auch befreit vom alten Menschen. Genauso wie Jesus starb und auferstand, so ist es mit jedem, der an Jesus glaubt. Wer an Jesus glaubt, der empfängt den Heiligen Geist in sich. Der Heilige Geist lässt dich teilhaben am neuen Leben von Jesus. Und damit ist der alte Mensch mit Jesus am Kreuz gestorben. Wie Jesus im Geist auferstanden ist, als neue Schöpfung, so leben wir im Geist als neue Menschen. Und das müssen wir für uns annehmen. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Galater 2, 20, wer zurückblättern möchte, im Geist lebt Christus in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Oder 4,19, im Geist nimmt Christus Gestalt an in Christus. Sei im Christen ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung hat in dir begonnen, wenn du an Jesus glaubst. Ist das nicht genial? Und das ist Gottes Lösung für eine bessere Gesellschaft. Gott sagt, die alte Gesellschaft wird sich nicht verbessern. Wir brauchen eine neue Schöpfung. Der Skeptiker wird fragen, tja, gibt es dafür irgendwelche Beweise? Woran merken wir das? Ich sehe hier keine neue Schöpfung irgendwo. Nun, als Christ erkennt man es an einem Kampf in uns. Der neue Mensch liegt im Clinch mit dem alten. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Zwei Lieben kämpfen gegeneinander. Liebe und Anbetung für Gott gegen Anbetung des Geschaffenen, was Gott gemacht hat. Das ist der Kampf in dir und in mir. Und als Christ weißt du genau, wovon ich rede. Dieser Kampf ist in uns allen. Im Geist ziehen wir in den Kampf gegen den alten Menschen. Das ist der alte Esel, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, falls ihr vorher nicht wusstet, wovon ich rede. Aber das Gute an diesem Kampf ist, der Ausgang ist nicht offen. Wir gewinnen diesen Kampf. Nicht wir, sondern der Geist in uns. Wir gewinnen ihn, indem wir die gute Botschaft des Evangeliums auf uns wirken lassen. Wenn das Evangelium auf uns wirkt, wird die Liebe für Gott, die Liebe für Jesus groß und mit ihm der Wunsch, wie Jesus zu werden, das heißt unsere Selbstbezogenheit, stirbt. Und die Selbstlosigkeit von Jesus schafft eine neue, bessere Gesellschaft. Das war eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche mit einigen neuen Themen von heute reingesprenkelt. Wer möchte, kann die Predigt natürlich wie immer gerne auf YouTube nachschauen. Den Kanal findet ihr auf unserer Webseite. Aber die Frage ist natürlich, okay, was heißt das jetzt genau für eine bessere Gemeinschaft? Eine bessere Gemeinschaft entsteht eben weder durch individualistische Freizügigkeit, ja, ein Gegenpol, und auch nicht durch staatliche Gängelei, der andere Pol, in den heutzutage alles tendiert. Das sind die zwei Gegenpole vom Anfang, die aber keine bessere Gesellschaft schaffen können. Eine bessere Gemeinschaft entsteht, wenn Gottes neue Schöpfung ihre neue Identität miteinander auslebt. Eine bessere Gemeinschaft entsteht mit anderen Worten und ist sichtbar, wo? In der Gemeinde. Hier sitzen lauter neue Schöpfungen. Und diese bessere Gemeinschaft entsteht also mit dem Verständnis, dass diese neuen Schöpfungen keine Ansammlung von isolierten Individuen vor Gottes Thron ist, mit ausreichend Sicherabstand, damit sich niemand zu nahe kommt und es dann doch wieder Reibereien gibt. Nein, die neue Schöpfung entsteht aus Liebe für Gott und Liebe für den Nächsten. Und Liebe heißt sich nahe kommen. Liebe ist eine Beziehung. Und die wird sichtbar und erfahrbar in der Ortsgemeinde, vor allen anderen Plätzen. Seht ihr, wie wichtig die Ortsgemeinde ist? Hier wird die neue Schöpfung sichtbar. Und die bessere Gesellschaft beginnt also mit der Erneuerung des Einzelnen. Sichtbar wird sie in einem erneuerten Umgang miteinander. Anders gesagt, sichtbar wird sie, wenn wir gemeinsam im Geist leben. Um das gemeinsame Leben im Geist geht es hier in Kapitel 6. Wir werden uns auf die erste Hälfte konzentrieren und dort finden wir zwei Prinzipien, denen das gemeinsame Leben im Geist folgt. Zwei Prinzipien und das erste lautet, einer trage des anderen Last. Einer trage des anderen Last. Das ist auch unsere nächste Folie, hoffe ich, wenn ich alles richtig gemacht habe. Genau, super. Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich habe schon gesagt, der alte Mensch ist gefangen in seiner Selbstbezogenheit. Alles ist nach innen gekrümmt, dreht sich um ihn. Das Evangelium befreit uns davon durch die Liebe, die Jesus uns am Kreuz erweist. Das Evangelium befreit uns und erfüllt uns mit Liebe für Jesus, für den dreieinigen Gott. Das heißt, wir richten den Blick in Liebe auf Jesus und dann geschieht Erstaunliches. Auf einmal bin ich zufrieden. Einfach nur mit Jesus. Ich vergesse meine eigenen Begierden, weil ich auf ihn blicke. Ich kreise weniger um mich selbst, weil meine Liebe umgelenkt wird auf Jesus. Und eine befreiende Selbstvergessenheit macht sich breit. Selbstbezogenheit, das ist der alte Mensch. Selbstvergessenheit, das ist die Neuschöpfung. Und wenn ich eingenommen werde von der Liebe Jesu, dann ermöglicht mir das, so wie es in Vers 2 heißt, zum Lastenträger für andere zu werden. Das ist das Gesetz Christi, die Lebensregel, nach der er selbst gelebt hat und starb. Er hat unsere Last auf sich genommen. Und wenn wir also wissen wollen, wie wir Jesus Christus treu dienen können, hier und jetzt, heute, dann indem wir die Lasten voneinander tragen. Einander in Liebe unsere Lasten zu tragen, das ist mit die größte Ehre, die man sich vorstellen kann. Auf keine andere Weise werden wir Jesus gleicher. In Gottes Augen erfüllen wir das Gesetz Christi. Wir sollten nicht meinen, dass uns Lastentragen errettet. Wir sollten auch nicht darin unsere Identität suchen. Unsere Identität ist in Christus. Und das wären Formen von Gesetzlichkeit oder von Götzendienst sogar. Nein, Jesus hat uns schon errettet. Er hat seinen Geist schon über uns ausgegossen. Er hat uns ein neues Herz geschenkt, das keine größere Freude kennt, als das Gesetz Christi zu erfüllen. Einer trage des anderen Last. So leben wir gemeinsam im Geist. Ich denke, dass die Bibel hier von Lasten in einem sehr weit gefassten Rahmen spricht. Alles, was uns belastet. Last kann ganz praktisch die Mitarbeit in der neuen Schöpfung meinen, also die in der Ortsgemeinde. Das Auf- und Abbauen, das Praktische, so vieles. Es kann aber auch für persönliche Lasten stehen. Persönliche Lasten, die jeder Einzelne mit sich herumschleppt und mit denen dann meist auch das Wirken des alten Menschen verbunden ist. Viele leiden unter der fehlenden Vaterliebe in ihrer Kindheit. Seine Last, die zu Unsicherheit führt, zu geringem Selbstwertgefühl, zu dem Eindruck, dass man sich die Liebe anderer verdienen oder erkaufen muss. Andere leiden unter der Trennung ihrer Eltern. Verbitterung, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit kommen immer wieder hoch, Wut. Und wieder andere leiden unter traumatischen Erfahrungen, die ihr Leben belasten. Und andere werden gefangen genommen von einer Sucht, von Pornografie. Und bis jetzt meintest du, dass du es alleine tragen musst. Vielleicht kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, dass ein anderer diese Last mittragen könnte, von dir nehmen könnte. Und hinter Schuld und Scham, hinter Wut und Verbitterung, Sarkasmus und diesen ganzen negativen Empfindungen igelt sich der alte Mensch ein und blockiert die neue Schöpfung. Das ist nicht Gottes Plan für dich. Einer trage des anderen Last. Was fällt uns dazu noch ein? Auf manchen Eltern lastet die Erziehungsarbeit richtig schwer. 2, 3 kleine Kinder, die Großeltern sind vielleicht weit weg. Das ist auch eine Last, die wir gemeinsam tragen können. Auf Singles lastet vielleicht die Einsamkeit. Der Wunsch nach diesem Ehepartner und der Familie, die dem anderen das Leben so schwer macht. Ja, vielleicht lassen sich diese beiden kombinieren. Eine Familie öffnet ihr Zuhause für Singles. Singles geben den Eltern einen Abend zum Ausgehen. Einer trage des anderen Last. So schwer ist das gar nicht. Aber all das sind Lasten, die wir mit uns herumschleppen. Manche temporär, manche irgendwie auch dauerhaft. Und von diesen Lasten will Jesus uns befreien und heilen zum Teil Nicht indem er auf wundersame Weise in unser Leben eingreift, sondern indem wir die Lasten miteinander tragen. Und das ist wichtig, denn mit diesen Altlasten ist eben oft auch das Wirken des alten Menschen verbunden, auch mit den temporären Lasten, den Kindern, zu wenig Schlaf und so weiter oder dem Single-Sein. Da schleicht sich der alte Mensch ein. Man ist gefangen in Denk- und Handelsweisen des alten Menschen, in Automatismen, aus denen man nicht rauskommt. Und das Ziel der Seelsorge ist es, dass Menschen von diesen Altlasten befreit und geheilt werden. Und diese Befreiung können wir nicht manipulieren, die geschieht nach Gottes Zeitplan, manchmal nie im Diesseits. Es darf da auch kein Erwartungsdruck entstehen, wenn man die Last des anderen trägt. Hey, jetzt mach mal. Reiß dich mal zusammen, befrei dich mal selbst. Das wird nur eine neue Last für sie. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist die von Lastenträgern. Und das heißt, die Last bis zur Befreiung mitzutragen, wann immer sie kommt. Und vor allem auch im Gebet miteinander. Nach dem Gottesdienst gibt es Gebetsdienst hier vorne. Vielleicht gibt es etwas, das ein anderer für dich tragen kann. Vers 2 ist also ein Aufruf an alle Christen, nicht nur den Pastor hier vorne oder die Ältesten oder besonders reife Christen, an alle Christen, sich einzubringen. Lasten zu tragen. Vielleicht praktische Lasten, vielleicht seelische Lasten. Jeder hat eine Rolle. Was ist deine Rolle? Hier in der Ortsgemeinde, damit die neue Schöpfung durchbricht und für die Welt die alte Schöpfung sichtbar ist. Das ist gemeinsam im Geist leben. Und wir sehen in Vers 1, dass man als Christ nicht immer warten kann, bis dann ein anderer auf uns zukommt. Hey, würdest du mir beim Tragen helfen? Sondern hier geht es um eine besondere Last in Vers 1, nämlich wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird. Also sprich, wenn der alte Mensch im Leben eines Mitchristen irgendwo seinen hässlichen Kopf herausstreckt. Ja, was machst du dann? Nicht lachen, sonst muss ich auch lachen. Was machen wir dann? Dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht, heißt es hier. Und da spürt man schon, okay, Sanftmut, ja, ein Geist der Sanftmut, das ist eine ziemlich sensible Angelegenheit, auf den anderen zuzugehen, weil man einen Fehler in ihm entdeckt hat, ja, die alte Schöpfung vorgekommen ist und jetzt soll ich das ansprechen. Wie mache ich das? Nun, hier heißt es explizit, der Seelsorger in dem Fall, du musst da besonders auf dich achten, dass du nicht auch versucht wirst. In unserer Selbstbezogenheit erkennen wir solche Fehler viel leichter im anderen als in uns selbst. Deshalb brauchen wir uns auch gegenseitig. Ja, ich brauche deinen Blick auf mich, weil du Dinge siehst an mir, die ich selbst nie sehen würde. Aber umgekehrt, sobald ich eingreife und mit jemandem darüber reden will, muss ich aufpassen, dass der alte Mensch dann auch in mir auf seinen Moment wartet. Ja, ihr seht, das ist komplex. Der andere kann verletzt reagieren, kann sich abschotten, deshalb die Betonung von Sanftmut. Aber auch der Seelsorger muss aufpassen, dass er nicht stolz wird, hochmütig wird, dass er nicht seine eigene Agenda verfolgt oder dem anderen seine eigenen Erwartungen aufdrückt, sondern man muss achtsam sein. Dass man auch wirklich das verfolgt, was Jesus in diesem Moment verfolgt. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht wagen sollen. Wir haben den Auftrag. Das ist ein Imperativ. Und das heißt, wir müssen lernen, wie wir einen anderen auch ansprechen, in Sanftmut und gleichzeitig auf das eigene Herz achten, genauso sehr wie auf das des anderen. Ja, das ist eine Kunst. Und die können wir erlernen, weil wir im Geist leben. Wir werden Fehler machen. Davon sollten wir uns nicht stoppen lassen. Also wenn dieser Aufruf in Vers 1 vielleicht den besonders übereifrigen Seelsorgern gilt, die nur darauf warten, dass sie anderen sagen können, wo bei ihnen alles, was nicht stimmt, dann folgt in Vers 3, also nach diesem Prinzip, eine Warnung an die, die das Lastentragen lieber anderen überlassen würden. Und dabei kann ein ganz bestimmter Grund im Vordergrund stehen. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber in Vers 3 heißt es, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Also ein Grund, warum man die Lasten anderer nicht mitträgt, ist, dass man sich selbst zu hoch einschätzt oder zu wertvoll ist, zu kostbar. Und das kann dazu führen, dass man nicht bereit ist, die Lasten anderer mitzutragen. Und wenn wir es durch die Linse alter, neuer Mensch betrachten, dann ist es wieder einfach nur die Selbstbezogenheit des alten Menschen, der sagt, boah, ich bin mir dafür zu gut. Oder wie auch immer man das betont, also was auch immer einen da antreibt. Das kann von den praktischen Seiten kann mit den praktischen Seiten anfangen, dass zum Beispiel ein Pastor oder Ältester sich zu gut dabei ist, beim Auf- und Abbau zu helfen. Aber es kann auch eine seelsorgerische Last sein, für die man sich irgendwie zu schade ist. Boah, das sind so komplizierte Leute. Man kann natürlich diese Selbstbezogenheit, dass man die Last des anderen nicht tragen will, auch so zum Ausdruck bringen, dass man lieber unverbindlich zu einer Gemeinde kommt, aber ohne wirklich diesen Schritt zur Verbindlichkeit zu gehen. Ja, man soll die anderen mal machen. Ja, ich bin der Christ, der zwischen den Gemeinden schwebt. Ja, ich bilde hier wichtige Beziehungen zwischen diesen ganzen Gruppen. Das ist in Leipzig sehr populär. Es gibt ganze Hauskreise, die zwischen Gemeinden schweben. Die sich aber nie in eine Gemeinde verbindlich einbringen, damit die neue Schöpfung für die Welt sichtbar wird. Sollen die anderen mal machen, ist einfach nur eine Ausdrucksform davon, dass man sich für etwas hält, obwohl man nichts ist. Das sind Formen der Selbstbezogenheit des alten Menschen. Aber ihr Lieben, dieser alte Mensch mit seiner Selbstbezogenheit wurde mit Christus gekreuzigt. Und deshalb ist er nichts. Und der sollte uns nicht davon abhalten, einander die Lasten abzunehmen. Nichts zu sein ist also keine negative Aussage, es ist eine Beschreibung, was es bedeutet, den alten Menschen hinter sich zu lassen und Jesus gleich zu werden. Denn auch Jesus entäußerte sich selbst, Philipper 2, und nahm Knechtsgestalt an. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das heißt, dieses Nichtswerden, das hat Jesus uns schon lange und viel besser vorgemacht. Jesus nachfolgen heißt, sich selbst als nichts zu betrachten. Und diesen Jesus hat Gott erhöht. Und wenn wir werden Jesus und einander die Lasten tragen, dann wird er uns auch erhöhen in seinem Reich. Was wir hier also sehen, ist nach diesem Achten auf sich selbst in Vers 1 die Möglichkeit, sich selbst zu betrügen. Also Paulus wirft hier immer wieder diese Begriffe ein, weil der alte Mensch ein listiger Geselle ist. Der lügt und betrügt. Dieser alte Mensch, der ist in meinem Herzen. Der liegt im Hintergrund, im Hinterhalt und wartet nur darauf, wie er mich betrügen kann, in die Irre zu führen. Deshalb ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. In Vers 4 heißt es, jeder aber prüfe sein eigenes Schaffen, sein eigenes Werk, und dann wird er allein an sich selbst den Ruhm haben und nicht an einem anderen. Ich überspringe das mal, was das bedeutet, den Ruhm am anderen zu finden. Das heißt letztlich nur in aller Kürze, wenn man Lasten nicht mitträgt, sondern sie lieber andere tragen lässt, dann setzt man sich über den anderen, stellt sich über den anderen. Und das ist der Ruhm, den der alte Mensch über den anderen haben möchte. Wir alle können dazu verleitet werden, dass wir anderen Dinge und Dienste aufbürden, anstatt sie selbst zu tragen. Deshalb brauchen wir diesen Selbstcheck. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Jeder soll sich selbst in der neuen Schöpfung der Ortsgemeinde einbringen, das nicht anderen aufdrücken, sondern sich selbst fragen: Hey, wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich den neuen Menschen, die neue Schöpfung vorantreiben? Ich muss sagen, als Pastor ist es ein Riesenprivileg, dass ich viele eurer Lasten kenne. Ich bin da auch sehr dankbar dem Herrn dafür und auch euch für euer Vertrauen. Umgekehrt gilt, je länger ihr mich kennt, umso mehr kennt ihr auch meine Lasten. Ihr habt sie nun schon 12 Jahre mitgetragen, manche von euch. Und das heißt, wir alle, Pastor, Ältester, egal wer in dieser Gemeinde, wir alle liegen im Kampf mit dem alten Menschen. Egal welche Position wir innehaben. Und wir müssen vorsichtig sein, wir wollen uns deshalb nicht verurteilen. Niemanden. Wir wollen einander die Lasten tragen. So erfüllen wir das Gesetz Christi. So wird die neue Schöpfung sichtbar zu einem Ort der Erneuerung. Das ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip, wie wir in der Ortsgemeinde gemeinsam im Geist leben, finden wir in den Versen 7 und 8, indem wir auf den Geist sehen. Seht auf den Geist, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Fleisch und Geist, alte Schöpfung und neue Schöpfung. Auch hier steht wieder die Möglichkeit im Raum, sich vom alten Menschen betrügen zu lassen. Deshalb am Anfang der Aufruf, irrt euch nicht. Und in diesem Fall flüstert der alte Mensch uns ein, dass man Gott nicht ernst nehmen muss. Vielleicht lautet die Begründung so, naja, du bist ja durch Gnade gerettet, ja, und nicht durch Werke, dann spielt es auch keine Rolle, wie du von jetzt an lebst. Worin du dich investierst, deine Zeit, dein Geld, deine Ressourcen, deine Energie. Und wir sehen hier an den Beispielen, die Paulus davor und danach nennt, dass es ihm genau darum geht, in was du dich investierst. Vers 6, wer im Wort unterrichtet wird, das ist das erste Beispiel, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Also auf den Geist sehen bedeutet, in die neue Schöpfung zu investieren. Und diese Investition besteht im Fall der Galater Christen konkret darin, dass man die Ortsgemeinde auch finanziell unterstützt. Und der Christen sagt man manchmal, dass der Geldbeutel der Letzte ist, der bekehrt wird. Die Bibel warnt Christen vor dieser Einstellung. Wer auf sein Fleisch sät, wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Das ist eine Einstellung aus der Selbstbezogenheit des alten Menschen heraus. Sie sät auf das Fleisch, indem sie das Geld lieber in persönliche Dinge investiert als in die Gemeinde. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir als Gemeinde finanziell ganz gut dastehen. Ich glaube, das ist auch eurer Großzügigkeit geschuldet. Und ich hoffe, dass sich das schön verteilt. Ich habe keinen Einblick, wer viel gibt, wer wenig gibt. Aber ich hoffe, dass ihr alle nach Kräften finanziell die Gemeinde unterstützt. Ja, wenn wir erkennen, dass wir mit der alten Schöpfung nichts mehr am Hut haben, weil sie gekreuzigt ist, weil wir eine neue Schöpfung sind, Naja, wie sieht dann eine ertragreiche Aussaat aus? Wie sieht eine gewinnbringende Investition aus? Es ist die Investition auch unserer Finanzen in die Ewigkeit. Jeder Cent in die neue Schöpfung ist eine Investition in die Ewigkeit. Unendlicher Zins. Und im konkreten Fall lautet der Aufruf eben, dass die Wortlehrer auch bezahlt werden müssen. Für Gemeinde heißt das umgekehrt, dass sie nicht in Gebäude investieren sollen, außer es ist unabdinglich, sondern in Pastoren, in Jugendleiter, jemand, der für die Frauen und so weiter, in Leute, in Evangeliumsarbeit und nicht in Immobilien. Gleichzeitig kann dies auch zu Investitionen führen, damit Pastor und Älteste nicht zu viel Zeit mit Verwaltungskram zubringen müssen, mit diakonischen Diensten und nicht mit dem Wort und dem Gebet. Aber das ist nur auf die Ortsgemeinde bezogen. Das Prinzip gilt natürlich genauso für die Aussendung von Missionaren in die Welt. Auch die müssen finanziell unterstützt werden. Es gilt auch für die Unterstützung von verfolgten Christen. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus, das hast du in die Ewigkeit investiert. Also lasst uns unsere Finanzen in den Geist, in die neue Schöpfung investieren. In die Ortsgemeinde, in die Mission, aber auch in die weltweite Gemeinde durch die Unterstützung von verfolgten Christen. Da kommt es überhaupt nicht auf die Höhe an. Jeder Cent zählt. Jeder Cent ist eine Investition in die neue Schöpfung. Und die gleiche Bedeutung finden wir auch im zweiten Beispiel in den Versen 9 und 10. Dort heißt es dann ganz allgemein formuliert, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, am meisten aber an den Glaubensgenossen. Also hier geht es nicht mehr allein darum, wie wir unsere finanziellen Mittel in die Neuschöpfung investieren, sondern allgemein Gutes zu tun durch unsere Zeit, unsere Energie und unsere Finanzen. Und wenn ich solche Verse sehe, dann geht bei mir die Alarmanlage los, denn ich denke, wow, wenn sich hier jemand schon matt und müde fühlt, wie fühlen sich dann diese Verse an? Wie fühlen sich diese Verse an? Zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Nun, ich denke, es gibt viele Gründe, warum wir uns matt und müde fühlen. Manche sind besser als andere. Vielleicht heißt die Antwort auf deine Müdigkeit einfach früher ins Bett, mehr Schlaf. Gerade als Single kann man da ein bisschen mit kämpfen. Weniger Zeit auf Social Media, denn auch das erschöpft uns, diese vielen Informationsreize. Das kann auch heißen, dass man zu manchen guten Dingen Nein sagen muss. Einfach weil wir nicht Gott sind, sondern endlich Menschen. Wir können nicht alles Gute tun, das es in dieser Welt zu tun gibt. Wenn du zu müde bist, heißt es vielleicht auch, dass du nicht mehr als Helikopterchrist leben musst und meinst, für alles zuständig zu sein. Ja, das steht nicht im Widerspruch zu dem, was wir vorhin mit dem Lastentragen gesagt haben, sondern es ist eben einfach, hey, du bist ein endlicher Mensch. Du kannst auch kaputt gehen. Du musst auf dich aufpassen. Vielleicht bist du aber auch deshalb müde und matt, einfach weil du neu die Erinnerung brauchst, dass Kraft und Erholung im Evangelium zu finden sind. Wir brauchen immer wieder Zeit zum Aufatmen in Gottes Gegenwart. Wenn wir das Evangelium auf uns wirken lassen, dann wird unser Herz mit Freude gefüllt. Diese Freude gibt uns Kraft. Das heißt, wenn wir viel Zeit in Gottes Wort verbringen, im Gebet und auch einfach im Singen, Lobpreis singen, Dann finden wir Freude an Jesus und die macht uns bereit zu einem guten Werk. Zwei Prinzipien werden uns hier vorgestellt. Einer trage des anderen Last. Und wenn du aktuell den Eindruck hast, hey, wow, da könnte ich auch noch ein bisschen was tun. Wenn du den Eindruck hast, hier gibt es eine Möglichkeit für mich, auch in die Seelsorge einzugehen. Jemandem zu helfen. Oder ganz praktisch dich einzubringen. Nun, dann hör auf die Stimme des Geistes. Du musst nicht Helikopterchrist sein, du musst nicht für alles zuständig sein, aber wenn du dich prüfst, wenn du deine Motivation prüfst, kann es sein, dass am Ende was für dich übrig bleibt, um Lastenträger zu werden. Und so wird die neue Schöpfung durch dich vorangetrieben. Und seh auf den Geist. Das schafft uns wirklich Freude. Ja, das spürt man förmlich, wenn man auch seine Finanzen, wenn man Geld an verfolgte Christen gibt, so wie wir es vor einigen Wochen gemacht haben. Das gibt uns so viel Kraft und Freude. Da kann man dann auf einmal mehr Gutes tun. Ja, das setzt eine Spirale in Gang, indem wir immer wieder zum Evangelium, immer wieder zu Jesus zurückkommen, seine Nähe suchen, damit wir einander nah sein können. Denn dazu braucht es Kraft. Ja, das reibt sich manchmal. Ja, in der Gemeinde wird eine bessere Gesellschaft Stück für Stück gebaut. Der neue Mensch kämpft gegen den alten Menschen, sowohl im Einzelnen als auch in unseren Beziehungen, aber der Neue wird gewinnen. Auf welcher Seite stehst du? Ich hoffe, du wirkst mit, dass du die neue Schöpfung baust, denn die ist für die Ewigkeit. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir nicht aus Werken gerettet sind, aber dass du uns trotzdem die Freude gibst, an deinen Werken teilzuhaben. Wir danken dir, dass wir einer des anderen Last tragen dürfen. Schenk uns dazu die Freude an Jesus, die uns die Kraft dafür gibt. Und wir danken dir, dass du uns Mittel gibst, Zeit, Kraft, Finanzen, die wir in die neue Schöpfung investieren können, auf den Geist sehen können. Herr, lass uns nicht weggehen aus diesem Gottesdienst, ohne auch feste Entschlüsse zu treffen, ohne dass wir auch den Blick nach innen richten und prüfen, wie wir uns einbringen können. Herr, und für diejenigen, die müde und ermattet sind, möchten wir bitten, dass du ihnen zeigst, was sie müde und ermattet macht. Und wir bitten dich, dass du diese Lasten, die sie ermüden und ermatten, dass wir die gemeinsam tragen können, damit jeder den Weg schafft in die neue Schöpfung. Und das bitten wir dich um Jesu Willen und in seinem Namen. Amen.